Mit dem Zoll, mit dem, ja, das war natürlich auch bei Bonnier. Das war für Monaco. Ich war am großen St. Bernhard, am Zoll, habe die Garne de Passage und all die Papiere habe ich da hingelegt. Und dann sagt er, es würde noch ein Formular fehlen. Und dann sage ich, was für ein Formular? Eine Bestätigung vom Organisator, dass das Auto nach dem Rennen wieder zurück in die Schweiz gebracht wird. Das Formular, das wäre seit dem 1. Mai in Betrieb. Und das war nicht, wo ich dort war, 5. oder 6. Auf alle Fälle, dann habe ich mein Portemonnaie genommen und hat gesagt, mit Geld kann ich das gar nicht regulieren. Dann habe ich, der Bonnier war schon in Monaco, habe ich angerufen und ihm die Situation erklärt. Und dann sagt er, er könnte mir keinen Fax schicken, weil die Telefonleitung vom großen St. Bernhard nach Monaco würde über die italienische Linie gehen und wenn er mich anrufen würde, würde das über Frankreich gehen und die würden streiken. Dann habe ich gesagt, ja und jetzt ist ihr Problem, hat er gesagt. Lauf.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Mein Name ist Carsten Arndt, danke, dass ihr heute wieder mit dabei seid und diesmal habe ich einen Gast, der von der Knochenjobarbeit des Motorsports zu berichten weiß, die jenseits des Glamours stattfindet. Robert Hahn war nämlich Rennmechaniker, unter anderem für Joachim Bonnier und er hat ein Buch darüber geschrieben mit dem vielsagenden Titel Schlaflos im Renntransporter. Und dass man dieses Schlaflos durchaus wörtlich nehmen kann, das werdet ihr jetzt erfahren. Und ich habe mich schon nach einigen Interviews gefragt, wie man das Pensum an Wochenendarbeit und die Zwischenstationen von Strecke zu Strecke überhaupt immer schaffen konnte zur damaligen Zeit. Wahrscheinlich sind zwei Punkte wichtig. Erstens, keine Gewerkschaften, die auf Uhrzeiten drängen und zweitens, einfach die Pausen überspringen und weiterfahren. Kein Wunder, dass man irgendwann die Nase voll hat und lieber eine Alpha-Vertretung in der Schweiz aufmacht. Viel Spaß mit meinem heutigen Gast, Robert Hahn.
Also mein Vater war Getränkehändler und ich hatte zwei Brüder, ich bin auch noch eine Schwester, und die waren dann schon relativ früh im Getränkehandel tätig und ich habe schon in der dritten Klasse gewusst, in der Primarschule, Getränkehändler werde ich nicht. Und ich habe zu dieser Zeit schon beim Vater bei den Fahrzeugen Rad gewechselt oder Öl gewechselt und solche Dinge gemacht. Auto war für mich immer das Ding, also ich konnte mir nicht vorstellen, etwas anderes zu machen.
Okay.
Ich war ja in der Schule nicht unbedingt ein Albert Einstein. Und ich habe mich mit Dach und Krach durch die Schulzeit geschlagen. Nach der zweiten Sekundarschule ist der Klassenlehrer zum Vater gekommen und hat gesagt, sie hat die Zeit erfüllt, sie können ihn zu Hause behalten. Das Problem war dann eben, ich wurde schon mit 6 in die Schule geschickt und ich war ein Spätzünder. Ich war immer eine Sequenz zu spät. Und ja, das hat mich dann durch die ganze Schulzeit hat mich das beschäftigt. Und weil ich ja dann zu jung noch war für die Lehre, habe ich dann noch ein Jahr beim Vater zu Hause im Getränkehandel gearbeitet und habe dann mit 16 die Automechanikerlehre begonnen. Und zwar in einem Betrieb, wo wir haben vom großen Erdbewegungsmaschinen über Lastwagen, über Eindachstraktoren, über Landwirtschaftsmaschinen und so weiter, haben wir alles repariert.
Okay.
Und das hat mir natürlich schon eine gewisse, wie soll ich sagen, Flexibilität gegeben, ja. Weil ich war der erste Lehrling dort und der Chef hat einfach gesagt, du, das ist das Problem, das musst du lösen, fertig, ausahmen. Also ich war ziemlich stark auf mich selbst angewiesen. Ich habe dann die Lehre abgeschlossen, die zweitbeste Prüfung im Kanton Thurgau. Und da war mein Vater dann schon etwas stolz, weil er hat immer gedacht, ich wäre das schwarze Schaf der Familie.
Also, denkste, war nichts.
Und dann war ich noch 2 Jahre im Lehrbetrieb als Automechaniker tätig und meine Lektüre war die Automobilrevue. Und zwar immer der Teil, wo Rennen beschrieben wurden. Und so habe ich Fritz Baumann an und für sich in der Zeitung kennengelernt und habe mich bei ihm um eine Stelle beworben. Okay. Und dann bin ich bei ihm erschienen und hat er gesagt, wissen Sie, im Prinzip brauchten wir niemanden, aber wir stellen Sie jetzt dennoch an. Und das war ja ein Betrieb, da war auf der einen Seite der normale Garagebetrieb mit Jaguar, BMC und Alfa Romeo Vertretung und auf der anderen Seite war die Rennabteilung. Und ich war natürlich noch bei den Straßenfahrzeugen angestellt. Und auf alle Fälle, ich hatte ein Zimmer in Uster, ich wollte nicht jeden Tag nach Hause fahren, ins Restaurant wollte ich nicht. Und dann habe ich natürlich meine Nase da in die Rennabteilung reingesteckt. Und dann hat bald mal geheißen, Han, schraub mir da die Räder an oder hilf mir dort irgendetwas halten und so weiter. Und es war dann auch so, die waren mit dem Rennwagen von Fritz Baumann, mit dem ATS, Cooper ATS, waren sie unterwegs nach Rouen. Und dann kommt der Chef und sagt, mit dem Zugfahrzeug hätten sie eine Panne gehabt. Ich müsste ein zweites Zugfahrzeug liefern. Und zwar ist das kurz vor der Grenze nach Deutschland gewesen. Und zu dieser Zeit war ja, da hatte man, wie soll ich das, nicht den Anhänger, also man hat das Fahrzeug mit der Vordrachse auf diesen Anhänger oder was
auch. Auf so ein Gerüst, oder? Auf so ein kleines Gestell, wie heute Autos
nur Gestell, ja, nur genau. Eine Brücke, ja, nicht ja. Nur ein Gestell. Und dann bin ich dann dort hingefahren, habe das Auto abgeladen, das andere aufgeladen und bin wieder zurück nach Uster gefahren. Ich habe natürlich nie gefragt, ja, bekomme ich die Überzeit bezahlt oder so. War für mich nie ein Thema. Also. Und das war natürlich bei uns schon zu Hause eine Angelegenheit. Der Vater hat immer gesagt, zuerst wird die Arbeit gemacht und dann kannst du schauen, was weitergeht. Und so bin ich natürlich immer intensiver in die Angelegenheit einbezogen worden. Und das Schönste war dann, der ATS-Motor wurde angeliefert von Fischer, das Zylinderschlief, also Motoren überholen. Ich habe dann mit einem Kollegen zusammen den eingebaut und der Fritz Baumann hat gesagt, wenn ihr fertig mit dem Einbau seid, rufst du mich, ich starte dann den Motor. Und das war dann so, der hat dann auf den Anlasser gedrückt und es ging keine Minute, kam Wasser aus dem Auspuff und Späne bei den Ersatzlichtern beim Vergaser. Sofort natürlich abgestellt und der Fritz Baumann, der war zornig wie nur etwas. Ausbauen ins Alteisenwerk mit dem Motor. Und dann haben wir das ausgebaut und dann haben wir in der Werkstatt haben wir da den Motor auf die Seite gestellt. Dann kommt der Baumann und sagt, ich habe gesagt, ins Alteisen, raus mit dem Ding. Und dann hat der Kollege und ich haben wir da den ins Alteisen hingestellt und in diesem Moment fuhr Fischer auf dem Platz und hat gesehen, er sagt, ihr seid ja vom Wahnsinn umzingelt. Diesen Motor ins Alteisen zu schmeißen. Weil er hat ihn dann aufgeladen und mitgenommen und er hat dann, da ist ein Ventilsitzring, hat sich gelöst, hat sich aufgestellt, hat natürlich Kolben und Ventil und Zylinderkopf beschädigt und so weiter. Und das war dann auch die Situation, der Baumann hat gesagt, wir hatten so ein Mini-Kombi. Weiß nicht mal, Countryman oder irgend sowas. Aber hat er gesagt, ich müsste zu Fischer und müsste mit diesen Zylinderköpfen zu Allegra. Das ist eine Firma in Zürich, die vor allem spezialisiert sind auf Aluminium, Schweißen, Bearbeiten und so weiter. Ja, und dann war das so, es war Sommer, Hochsommer. Wir haben uns Überkleid und Unterhose, haben natürlich keine Geldbörse dabei und gar nichts. Und bin dann in Zürich, wo ich über die Lima-Brücke gefahren bin, das ist dreispurig, ist von mir ein Amerikaner gefahren. Und ich wollte die Spur wechseln, habe zurückgeschaut, in diesem Moment wechselt dieser die Spur auch. Und ich bin dann hinten drauf gefahren, also relativ schwach. Also vom Amerikaner und dem Auto hat man überhaupt nichts gesehen. Das war noch eine massive Stoßstange. Und beim Mini hat es genau den Verteilerdeckel getroffen. Und da war ich natürlich stehen geblieben, mitten in der Straße. Und ich habe ihn dann rübergeschoben an den Straßenrand. Da war dann eine Telefonkabine und ich hatte ja kein Geld. Dann stand eine Frau da dort und dann habe ich gesagt, können Sie mir 20 Rappen borgen, damit ich telefonieren kann. Ja, sie hat mir die 20 gegeben. Dann habe ich versucht anzurufen, es war immer besetzt, aber das kann doch nicht sein. Da habe ich gesagt, ja, es kostet 30 Rappen, der Anruf. Da habe ich, die Frau stand vorne an der Kabine und wollte auch telefonieren. Und dann haben wir auch, können Sie mir nicht auch mal 10 Rappen geben? Ja, weil dann habe ich den Fischraum gerufen und dann ist dann seine Frau gekommen. Wir haben dann die Zylinderköpfe zu Allegra gebracht und im Rückweg sind wir dann bei Emil Frey vorbei und haben einen Verteilerdeckel und einen Rotor gekauft. Und ich hatte Gott sei Dank einen kleinen Schraubenzieher bei mir im Überkleid. Dann konnte ich das wieder in Ordnung machen, so dass ich wieder fahrbereit war. Und dann bin ich zurück nach Huster gefahren und ich bin auf den Parkplatz gefahren und der Fritz Baumann stand auf dem Balkon. Also die Motorhaube war natürlich ein bisschen eingedrückt und das Kühlergitter und so. Und dann sagt er so, hast du total Schaden gebracht? Habe ich gesagt, nein, es wäre nur eine rechte Beule und so. Dann hat er gelacht, sagt er, ja, niemand mit, brauchst nicht mit dem Fahrrad zu dir ins Zimmer gehen. Und, ja, so hat sich die ganze Angelegenheit entwickelt und ich denke, Fritz Baumann hatte auch einen guten Kontakt zu Bonnier. Mhm. Das Auto, das da für Rouen an und für sie vorgesehen war, hatte leider nur, also nicht mal das Training überstanden, hat die Zylinderkopfdichtungen rausgebrannt. Fritz Baumann hat dann seinen Betrieb verkauft. Das wurde von Emil Frey übernommen und die Rennabteilung an und für sich aufgelöst. Und Emil Frey hat mich dann noch angestellt, aber es war natürlich nicht das, was ich suchte.
Ja, schon klar.
Und ging dann zu Fischer. Ich habe dann ein Jahr lang Motorrevisionen und so weiter, also Motorblöcke bearbeitet, Zylinderköpfe und so weiter. Und es wurden auch sehr viele Motoren frisiert. Mhm. Und eine Spezialität vom Fischer war, also die hatten zu dieser Zeit 1800 Kubik Hubraum.
Ja.
Und er hat einen Kolben gefunden, und zwar aus dem Chevy Corvair. Und dann konnte man, der hat genau von den Abmessungen alles sehr gut gepasst, hat man die Motorblöcke aufgebaut. Und dann hatte man 2 Liter
Hubraum. Okay, das klingt gut, ja.
Ja. Und eben solche Dinge haben dann gemacht. Auch der eine Kollege von mir dort, der war spezialisiert auf Cortina Lotus-Motoren, also vor allem die Lotus-Motoren. Und zwar hatten die ein Problem mit der Ölversorgung, und zwar der zweite und dritte Pleuel wurde nur vom ersten und vom fünften Hauptlager versorgt. Und er hat dann die Kurbelwelle, das war dann so ein langer Bohrer, hat er Er konnte ja das nicht messen. Das war alles mit von Aug ausgerichtet und so weiter auf dem Bohrwerk und hat dann 2 Ölkanäle gebohrt.
30 Zentimeter in den Block rein. Ja, okay. Also gutes Augenmaß haben.
Ja, ja. Er hat nie eine Kurbelwelle
kaputt gemacht.
Nein, nein.
Okay.
Und eben solche Spezialitäten wurden dort ja, auch sehr viel gemacht. Und dann kam eben das Inserat in der Autorevue, wo dann Rennmechaniker gesucht wurde. Darauf habe ich mich gemeldet und dann kam der Anruf von Moser, das war der Chefmechaniker von Bonnier. Ich hatte zu dieser Zeit, er hat mir auch nicht gesagt, wer sein Chef ist. Bin ich nach Lümmi gefahren und dann hat er einige Dinge wissen wollen. Wir haben da miteinander gesprochen und da ist mir klar geworden, ich habe zuerst gemeint, das wäre ein Schweizer Rennbetrieb, dass das Bonnier ist.
Ja. Also der Schwede.
Der Schwede, ja, ja, kein Boni. Und dann habe ich mich dann verabschiedet, hat gesagt, ich werde dann in Kürze werde ich dann Bescheid bekommen. Und das war dann so, habe ich einen Anruf bekommen, ich hätte den Zuschlag von 12 Bewerbern bekommen und da war Fritz Baumann natürlich auch involviert. Bonnier hat, also das vermute ich, das kann ich, aber es muss sein, weil die kannten sich ja sehr gut, Bonnier und Fritz Baumann. Und der Bonnier wollte natürlich etwas über mich wissen. Mhm. Und das kam dann so zustande. Ja, dann hat es geheißen, ja, ich müsste am 1. Februar 1968 beginnen. Ich bin am 31. Januar nach Lümmi gefahren. Ich habe dann noch ein Zimmer bezogen. Mhm. Aber dann kam der Chefmechaniker, der Moser, und gesagt, brauchst du den Koffer gar nicht auspacken, wir gehen direkt nach England am anderen Tag. Und am 2. Februar stand ich bei McLaren in Colnbrook in der Werkstatt.
Dann haben Sie von da an in England geschaut.
Ja.
Das ist ja auch überraschend eigentlich.
Ja,
ich möchte euch noch meinen Partner der heutigen Folge vorstellen und das ist die Firma Vodafone mit einem ganz tollen neuen Produkt namens Gigadepot. Ich glaube, wir alle haben uns schon über das Ende unseres Datenvolumens geärgert, wenn doch noch so viel vom Monat übrig war. Ich kann da wirklich ein Lied von singen, vor allem wenn ich unterwegs neue Podcast-Aufnahmen sichern möchte. Und dann gibt es wieder Monate, da habe ich noch 20 Gigabyte übrig, die dann einfach verfallen. Nicht mehr bei Vodafone, denn da heißt es ab sofort Go On, jetzt mit deinem Gigadepot unverbrauchtes Datenvolumen in den nächsten Monat mitnehmen. Wenn ihr einen 50 Gigabyte Tarif habt und nur 35 Gigabyte verbraucht, was ist das? Christian Menzel. Christian, hi.
Grüß dich, mein Lieber. Und? Was hier bitte?
Alles gut, ich bin gerade mitten im Podcast.
Oh, bist du da an Geld verdient?
Richtig so. Ja, und diesmal mit Vodafone. Denn die haben ein ganz, ganz tolles neues Produkt am Start. Und das könnte dich auch interessieren. Nämlich das Gigadepot von Vodafone. Denn ich glaube, auch bei dir sind die Daten begrenzt. Und du kannst mit dem Gigadepot von Vodafone die jetzt in den nächsten Monat mitnehmen.
Das wäre eigentlich auch was für Harald Groß, oder? Mit seinem Nokia 6310.
Ja, absolut. Was soll er da? Snake Online spielen oder was?
Nein, aber der könnte das wirklich gut gebrauchen. Vielleicht schaffen wir es, ihm ja nach seinem 80. Geburtstag doch nochmal ein Smartphone zu vermitteln.
Ja, wäre nicht schlecht. Das funktioniert mit allen Tarifen, Gigamobil XS bis L und ganz toll die Gigamobil Young Tarife S bis L. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob die für Harald Groß noch geeignet sind. Ich glaube, da ist er ja altersmäßig drüber hinaus. Und du müsstest vielleicht so ein bisschen seine Frau Angelika einspannen. Ich glaube, die ist so eine ganz gute Assistentin für ihn.
Sie ist die Assistentin, ja. Ja, und gut auch, genau. Welchen Tarif würdest du ihm empfehlen?
Für Harald Groß immer Gigamobil L, wenn nicht okay. XXL. Ich glaube, ein Harald Groß brauchst gerne groß, ja, mit viel Datenvolumen, was er nächsten Monat mitnehmen kann. Übrigens, die Seite, die du Angelika nennen musst, ist vodafone.de/gigadepot.
Gut, wie sagt der Kollege aus Aachen? Das ist perfekt. So, gut.
Vodafone, together we can. Bis dann.
Okay, ich muss Rasen mähen.
Für mich, da sind so viele Eindrücke, die auf mich eingeprasselt sind.
Ja.
Das war alles Neuland. Ich konnte kein Wort Englisch.
Ja, klar.
Und wir waren dann anderthalb Monate bei McLaren tätig. Wir haben den M5 komplett zerlegt und wieder neu aufgebaut. Und gewohnt haben wir in Peggy Bedford, das ist in der Nähe von Colnbrook. Wir hatten ja niemand, also die Wäsche mussten wir ja selber machen. Wir mussten ja wieder mal frische Unterhosen und so weiter. Und dann war es dann so, dass wir dann in den Waschsalon gefahren sind, haben dann eine Maschine mit Leihwäsche, eine Maschine mit Überkleider, eine Maschine mit Wollsachen. Und dann haben wir ein Bier genommen und dann haben wir zugeschaut, wie die Waschmaschine trommelt. Ja, so ging das dann bis zum ersten Rennen in Brands Hatch. Das war ja ein Rennen, das nicht zur WM gezählt hat. Race of Champions hieß das. Ich wurde immer orientiert, was gerade nächstens passiert. Längerfristig hatte ich...
Kann man nicht planen.
Überhaupt nicht. Ja. Ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Auf alle Fälle, er hat dann das Rennen vorzeitig beendet. Technisches Problem, ich kann mich nicht mehr erinnern, was es genau war. Und eine Woche später war das 12-Stunden-Rennen in Sebring.
Okay.
Dann ist mir noch ein Missgeschick passiert. Ich habe den Schlüssel vom Volvo, vom Zugfahrzeug, verloren. Und bei Volvo ist ja so, dass das die Zündspule mit dem Zündschloss integriert ist. Also okay. Man kann nicht einfach überbrücken, sondern wir haben dann eine Zündspule organisiert, haben die zusätzlich eingebaut und so konnten wir dann mindestens den Motor starten. sind dann zurück ins Hotel und haben natürlich das Flugzeug verpasst. Und das Werkzeug, also das, was spezifisch für die Lola war, haben wir schon mit der Lola mitgegeben, aber das Handwerkzeug mussten wir ja irgendwie mitnehmen. Ja. Und haben ja eine große Kartonschachtel genommen und das mit als Handgepäck mit ins Flugzeug genommen. Dann sind wir ja nach Sebring und die Lola stand dort ohne Motor und der wurde dann angeliefert von Allbirds, mussten das natürlich einbauen und ja, da gab es dann mal einen 38-Stunden-Tag.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja. Und am anderen Tag haben wir dann das Fahrzeug, die Lola bereit gemacht fürs Training, ist dann das Training gefahren. Und dann gab es dann anschließend gerade noch mal 16 Stunden. Wir sind eigentlich optimistisch ins Rennen gestartet und leider nach etwa 20 Runden kamen wir mit Aussetzer an die Bruxton. Und dann sind Leute von Fram, die Filter, da wäre das Benzin verschmutzt und so weiter, sie müssen da einen Filter montieren und so, waren sie zu dritt, waren sie da beschäftigt mit Leitungen und Filter montieren und so. Ich stand dort und ich habe nur zugesehen. Auf alle Fälle, die haben die Arbeit abgeschlossen. Der Bonnier ist auch in den Rennwagen reingesessen, hat gestartet draußen, nach einer Runde kam er wieder zurück und immer noch Aussetzer. Und dann kamen Amerikaner. Wir hatten da ganz herkömmliche Unterbrecherzündung, kamen Amerikaner mit einem Zündverteiler mit doppelten Unterbrechern. Mhm. Und ist für 8-Zylinder eigentlich eine vernünftige Angelegenheit. Aber ich dann natürlich daneben, der Moser und der, die haben da funktioniert und Verteiler eingebaut und verkabelt und so und der Bonnier ist wieder raus und immer noch mit Aussetzer zurückgekommen. Dann hat er gesagt, gut, Übung abgebrochen. Dann sind wir zurück nach England und ich habe dann dem Moser gesagt, hör mal, wir haben gerade hinter dem Peggy Bedford der Bonnier da eine kleine eine Einstellhalle genietet. Das Erste, was wir machen müssen, ist, zuerst machen wir einen Unterbrecher und einen Kondensator rein Und dann schauen wir die Zünd, dass die Verkabelung der
Zündkreislauf,
ja, dass der richtig ist. Das ist ganz sicher, haben die das irgendwas zusammengebrostelt. Und das war dann genauso. Wir haben dann die Kabel in der richtigen Reihenfolge nach positioniert. Zündung an, Anlasser und gelaufen. Ja, ja. Und ja, es im Lauf der Zeit, also ich war ja dann auch öfters nicht nur mit dem Formel 1, sondern auch mit der Lola unterwegs, und wir hatten ja dann auch in Hockenheim wieder eine Panne in der letzten Runde, ist er ja dann auch mit Zündungsproblemen ausgefallen, und am Nürburgring genau dasselbe auch. Ich war ein Greenhorn, ich kannte wohl einen Vorschlag machen, aber zu dieser Zeit hatte McLaren schon bei seinen Motoren für die Can-Am, hat er die Vertix. Das ist von Gentilla, das ist eine Schweizer Firma. Das ist kontaktlose Zündung. Und ich hätte zu dieser Zeit bestehen sollen, dass man so eine Zündanlage kaufen müsste.
Ja. Aber man war nicht in der Situation, ne?
Ja.
Vorschläge zu machen. Ja, kann
ja, man vorstellen. Eben, ich meine, mit 24, für mich war das alles Neuland.
Ja, klar.
Es waren so viele neue Dinge und so weiter. Mhm. Und ja, im Nachhinein, ja, wenn man so zum Rathaus rauskommt, ist man immer gescheiter.
Wie war denn Joachim Bonnier als Chef? So, oder als, nein, nicht Chef.
Sehr
oder?
Arrogant.
Oh, tatsächlich?
Ja.
Okay.
Und man, wenn man die Fotos anschaut, wenn er unter Piloten, Kollegen war, einfach ja gelacht und so, also ja, eine lockere Angelegenheit, und unter uns sehr distinguiert.
Ah, okay. Okay.
Ja, also er hat sich auch nie darum gekümmert, ob wir was zu essen, ob wir was zu trinken oder wann wir letztes Mal im Bett waren und so, hat ihn überhaupt nicht interessiert.
Okay, musst du mal einfach liefern.
Es war dann so, einmal, ich glaube, ich kam von England zurück nach Lümmi, irgendwann mitten in der Nacht, etwa 3 oder 4, und dann, ich hatte einen Termin gehabt mit Bonnier um 8 Uhr bei ihm zu Hause. Wo ich erwacht bin, war es 11 Uhr. Ich bin dann in die Werkstatt gegangen, war er auch da. Und dann hat er nur gemeint, ja, dann hätte ich wieder mal genug geschlafen.
Genau, ja. Genug geschlafen für die nächsten Wochen. Ne?
Eben und so, also beim Formel-1-Rennen in Mexiko war ja der Redi auch, wir waren zusammen dort, und der Redi hat dann einen Tag, wo er einfach, wo es ihm nicht gut ging, er war krank. Hm. Wenn nicht Marianne Bonnier dort gewesen wäre, das hätte Bonnier überhaupt nicht gekümmert.
Der Wahnsinn.
Das wäre ihm so lang wie breit. Also.
Ja, wäre es wurscht gewesen. Aber ich glaube, das sind alle, also viele von denen müssen so egoistisch sein, glaube ich. Oder muss man vielleicht nicht, aber ich glaube, die denken schon sehr an sich. Ne?
Ja, auf der anderen Seite, also mit dem Pedro Rodriguez, ich habe ja die Lola bereit gemacht für Pedro. Wir haben sehr gut miteinander Getriebeübersetzungen gewechselt, und dann ist mir ein Fehler passiert beim Zusammenbau. Das ist ja so, man kann ja die einzelnen Getriebeübersetzungen wechseln. Mhm. Und da ist mir passiert, dass ich die eine Distanzbüchse am falschen Ort eingebaut habe, und dann hat er keinen dritten, keinen dritten Gang gehabt. Also während Training. Und das ist ja so, nach dem Rennen oder nach dem Training wird ja immer sogenanntes Briefing gemacht. Er ist dann an die Boxen gekommen, hat gesagt, er hätte keinen dritten Gang. Ich habe dann das glühend heiße Getriebe zerlegt und das noch korrigiert. Und nach dem letzten Training habe ich dann gefragt, ja, was alles zu machen wäre. Und sagt er, er hat verschiedene Positionen gesagt und sagte, Der dritte Gang hätte er ja. Nein, er war von dieser Seite her also locker an und für sich.
Okay.
Und auch wenn ich zum Beispiel Bruce McLaren, wir haben ihn praktisch jeden Tag gesehen. Er ist bei uns, hat Grüß Gott gesagt, auch Dini Halm und so weiter. Also
Wahnsinn.
Sehr, sehr umgänglich und sehr angenehm. Und eine Sache war dann, der Moser hat eine Schraube auf dem Drehbank ausgedreht. Also, und dann hat der Bus hat das gesehen und dann sagt er, für was das wäre. Und dann hat der Moser gesagt, zum leichter waschen. Der Bus hat geschmunzelt und ist weitergelaufen. Also bei McLaren, das war sehr eine gute Zeit. Also.
Wie lange waren Sie da bei McLaren?
1,5 Monate.
Achso, also nur kurz. Wie hat denn England so auf Sie gewirkt?
Ich bin Fan von England.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja.
Das war bestimmt damals 60er Jahre in England, muss eine mega Zeit gewesen sein.
Ich hatte einen Freund, der hat in Old Woking gearbeitet, in einer Druckerei. Und ich habe ihn, 67, habe ich ihn besucht. Hm. Bin rübergefahren mit dem Auto, der Kollege war noch dabei. Und ich habe dort, glaube 14 Tage war es, habe Engländerinnen kennengelernt und so. Und war eine lustige Zeit. Tragisch war nur, dass ich nicht sprechen konnte mit ihnen.
Kann ich mir vorstellen, ja.
Und eben 68, die Leute, die waren alle so nett und freundlich und hilfsbereit und so weiter. Und ja, als Schweizer hat man da immer einen leichten Bonuspunkt.
Aber dass Sie da bleiben wollten, das kam nicht auf der Wunsch.
Ja. Also es war ja dann so, ich war ja dermaßen unter Druck die ganze Zeit. Ich war ja dann teils mit der Lola in Schweden, bin nach Lümmel gefahren. Der Moser hat den Formel 1 bereit gemacht und ich bin nach Monaco gefahren. Und ich bin 10-mal von Lümmel nach Kolmbruck und 10-mal von Kolmbruck nach Lümmel gefahren. Und das wir hatten keine Autobahn. Das war alles Landstraße.
Ja.
Einfach, ich war permanent unter Strom. Mhm. Und am Ende habe ich gesagt, nein, also schönste Arbeit, nach dem Rennen in Mexiko. Nein, wir hatten ja eine Motorenpanne beim BRM. Ein Ventilteller hat sich da verabschiedet. Und dann hat er ja das Ersatzauto von Surtees bekommen, um das Rennen bestreiten. Und ich musste dann ihn da das Fahrzeug vor den Honda vorbereiten. Vor allem, das war natürlich ein Riesentheater, bis er sich da wohlgefühlt hat im Cockpit. Da ein Polster und dort ein Polster und dort ein bisschen und da ein bisschen und so weiter. Und da hat er mich gefragt, er wusste, dass ich ins Militärdienst musste, wann ich wieder zurückkommen würde, habe ich gesagt, nie mehr. Nein, ich meine, der Rennbetrieb hat mich nie ganz losgelassen. Aber für mich war dann der Motorenmann von BRM, der Willi, habe ich mal gefragt, wie lange machst du das schon? Und dann sagt er, seit Menschengedenken. Also, und dann habe ich mir vorgestellt, der geht dann die Rennen, er kommt nach Hause, hat vielleicht Zeit zum Ausruhen, aber er hat keine Zeit, sich um den Garten zu beschäftigen oder sonst irgendwas. Und wo ich dann später mal drüben war, da habe ich gefragt, wie es dem Willi gehen würde. Und hat man mir gesagt, er wäre im Spital. Und ein Jahr später ist er gestorben. Dann habe ich mir sagen müssen, was hat der Willi gehabt? Hotel, Rennstrecke, Born. Also wo wäre ich nicht. Und das kann es ja nicht sein.
Das ist schon ein Leben, was sehr von Entbehrungen geprägt
ja,
ist.
Ja, ne? Und ein anderes Beispiel ist dann der Tony Cleverley. Der war der Chefmechaniker bei Woker, wo der Siffert für Woker gefahren ist. Mhm. Und Woker hat ja den Rennstall dann aufgelöst. Und der Tony Cleverley, der hat einen Job suchen müssen. Und er war dann wohl bei einem Team wieder untergekommen, aber nicht als Chefmechaniker. Und das hat ihm natürlich nicht behagt. Dann hat er eine Würstchenbude in London auch eröffnet. Also, das kann sie auch nicht sein. Und darum habe ich dann in St. Gallen habe ich dann bin ich zuerst Wärterschiff Stellvertreter und kurz darauf Wärterschiff geworden. War eine Volvo- und Toyota-Vertretung, ein Riesenbetrieb. Ich hatte 8 Mechaniker und 3 Lehrlinge und einen Hilfsarbeiter unter mir. Und für mich war das eine Zwischenstation. Mein Bestreben war, die Meisterprüfung zu machen. Und das habe ich dort der Betriebsleitung auch gesagt. Und ich habe dann eine Auszeit genommen. Ich war dann ein halbes Jahr in der Schule, in Winterthur, habe die Meisterprüfung gemacht und auf Anhieb bestanden. Wir waren immer 24 in der Klasse und in der Regel war es so, dass 8 einen Freiflug bekamen. Dann habe ich gedacht, ja, es wäre doch noch was, nochmals, der Rennbetrieb ist mir noch was schuldig. Ich bin dann nochmals in St. Gallen bei dieser Firma tätig gewesen und ich hatte Kontakt mit Joe Marquardt von Gerd, dazu mal Gerdi. Und dann habe ich ihn kontaktiert und ihn gefragt, ob ich nicht bei ihm arbeiten könnte. Und da hat er mir Antwort gegeben und gesagt, an und für sich würde er mich gerne nehmen, aber es wäre ein Schweizer Termin, also der Gerdi Team Switzerland, die wollen 2 Formel 2 und 2 Formel 3 Autos einsetzen und die sind natürlich auch auf der Suche nach Personal. Und der Joe Marquardt hat mir gesagt, weißt du, ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn ich dich jetzt anstellen würde und die anderen an und für sich im Regen stehen ließ. Dann habe ich einen Anruf bekommen von einem Arthur Bueb. Er hat sich ausgegeben als der Chef da von Gerdi Team Switzerland. Wir haben uns getroffen in St. Gallen, er hat die Sekretärin dabei gehabt und hat mir da erzählt, eben 2 Formel 2, 2 Formel 3, ich wäre der Chefmechaniker, ich hätte ein Budget von 10.000 Franken und ich wäre dann zuständig für den Rennbetrieb. Ich wäre halt dann, wenn zum Beispiel ein Formel 3 und an einem anderen Ort ein Formel 2 rennen wir mit dem Flugzeug oder mit dem Auto oder weiß der Kuh, auf alle Fälle. Das Gelbe vom Ei, hat er mir erzählt. Dann ist dann die Eröffnung. Wir sind an der Rennwagenausstellung in Zürich. Alle gleich eingekleidet. Ich konnte am Tag vorher noch eine Kleidung kaufen, Hose und Hemd und alles. Und das war ein riesen Trara, also absolute Überflieger. Mit Musik und allem drum und dran. Der Bub, der hatte 2 Sekretärinnen. Mit der einen hatte ich einen sehr guten Kontakt. Und es war dann abgemacht, dass ich schon während der Ausstellung zurück nach England fahren würde und dann bei Gerdi tätig wäre, bis die Schweizer Meisterschaft beginnen würde. Und dann am Tag, bevor ich dann nach England, ich bin mit dem Derek Weiver, der die Autos geliefert hat, bin ich dann zurück, habe dann die Werkzeugkiste mitgenommen und zurückgegangen. Dann kommt die junge Frau und sagt, sie müsste mir etwas sagen. Wenn ich zurückkomme, werde das wahrscheinlich nicht mehr so vorhanden sein, wie das jetzt wäre. Die ganze Angelegenheit würde auf tönernen Füßen stehen. Und es war dann auch so, Ich wurde überhaupt nie informiert. Ich wusste nicht, was los war. Ich musste dann noch einen Formel 3 bauen für einen Schweizer, für Hofmann.
Achso, Hofmann, okay.
Hofmann. Und der Roland Salomon hat mir einen Peugeot zur Verfügung gestellt und ich brachte dann diesen Formel 3 auf dem Anhänger, unter anderem auch das Getriebe und Ersatzteile und weiß der Kuckuck was alles. Und da habe ich schon mal die erste Überraschung erlebt, wo ich war dann bei Salomon zu Hause, die Frau war dort und dann habe ich gesagt, ja, ich hätte das alles in Bern am Zollfreilager alles verzollt. Und dann sagte ich, ob ich wahnsinnig wäre. Sag ich, ja, was los ist? Ja, das Getriebe und der Satz und all das, das wäre alles für verschiedene Kunden. Dann habe ich gesagt, da hat mir das jemand gesagt. Auf alle Fälle. Der Roland ist dann gekommen und dann habe ich gefragt, nein, zuerst habe ich sie noch gefragt, ja, wie es eigentlich weitergehen würde. Ich hätte da keine Informationen. Dann hat sie mich angeschnauzt und gesagt, ich sollte zuerst mal hier sein, bevor ich solche Fragen stellen würde. Auf alle Fälle am Abend sind wir dann einen Boxkampf schauen gegangen, einen Weltmeisterschaftsboxkampf in Bern. Und der von Landen war dann auch dabei und er hat mich dann zurück nach Frauenfeld gebracht.
Joe von Landen.
Joe von Landen, ja. Und dann unterwegs haben wir natürlich gesprochen, habe gefragt, du, wie ist die Situation? Dann hat er gesagt, ja, du bist jetzt bei Salomon und bei mir angestellt. Ah ja. Ich bin nie gefragt worden, ob ich will oder nicht. Und der einzige Vorteil war, dass ich dann in Frauenfeld hatte ich eine Werkstatt und ich musste aber, ich war für 3 Rennwagen zuständig. Der von Landen ist ja da 1972 mit dem Techno die Schweizer Meisterschaft gefahren und hat ja dann die Meisterschaft auch gewonnen. Den einen Formel 3 hat er vermietet und den Formel 2, den ich betreut habe, der ist der Roland Salomon gefahren. Und es war dann so, dass der Formel 2 von Roland Salomon und den Techno, den habe ich selber transportiert mit dem alten Opel Blitz, wo ich keinen Tag sicher war, ob ich das... ob der nicht vorher auseinander bin. Das war ein Auto, das hat dazu mal schon Fritz Baumann als Renntransporter gebraucht. Auf alle Fälle den dritten, der Formel 3, der vermietet wurde, hat der Pilot das Auto selber auf den Rennplatz gebracht. Der von Landen hat mir dann Leute zur Verfügung gestellt. Es sind alles liebe Leute und nette Leute und gute Berufsleute. Bäcker und Metzger und.
Die sollten an dem Auto schrauben.
Ja, also mindestens
und sollten
sie mir behilflich sein. Oh Gott. Aber die konnten mir vielleicht die Gießkanne mit Wasser reichen oder sonst irgendwas, aber viel mehr. Und vor allem dann auch, wenn es bei den Rennen, die schon bestritten wurde, hatte man ja mal die Getriebeübersetzungen notiert, da wusste man etwa, wohin das es geht. Aber vor allem der Formel 3, der Fahrer, der hatte dann auch immer Wünsche. Ich sollte bei allen drei, sollte ich da schauen. Der Roland Salomon hatte das, der von Landen hatte das und der andere Pilot hatte seine Wünsche. Und überall sollte ich sein.
Ja, war gut zu tun an so einem Wochenende.
Ja, 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 auf alle Fälle. Nach der Schweizer Meisterschaft hat er ja gefunden, jetzt wäre reif für die Formel 2. Also Schweizer Meisterschaft und international. Ich war dann auch wieder drüben in England, habe den bei Gerde wieder neue Autos zusammengeschraubt, unter anderem den Formel 2 von Vonlanden auch. Da ist dann die Saison losgegangen im Mallory Park. Finanziell haben wir immer aus dem letzten Loch gepfiffen.
Das glaube ich.
Privatteams immer, ne?
Katastrophe, einfach eine Katastrophe. Auf alle Fälle, ich hatte mindestens dann einen vernünftigen Transporter. Ich habe den selber ausgebaut mit Werkbank und allem. Dann ging die Saison dann ja wieder mit Motorschäden und einfach. Der Salomon hat sich dann Ende 73 verabschiedet, verständlicherweise. Er war ja natürlich benachteiligt durch das, weil der von Anton ja zwei Fahrzeuge hatte. Und ich wurde ja immer mit Neuigkeiten überrascht. Ich wurde ja nie im Vorfeld irgendwie informiert. Und dann hat es geheißen, ja, er hätte jetzt BMW, einen March mit BMW-Motor gekauft. Und ich weiß, Dieter Basche, ob Ihnen das...
Dieter Basche, natürlich, weil er später Audi-Teamchef oder Audi-Motorsportchef. Ne? Der war Teilhaber von GS, glaube ich. Ne?
Ja, richtig.
Ja, genau. Okay, alles
klar. Und die BMW-Motoren hatten wir, also der Wohnante bei GS.
Ja, im Breisgau.
Ja, genau. Ja. Auf alle Fälle, der erste March wurde dann angeliefert, also komplett. Und zwar, der Obermoser hatte ja die Kontinentalvertretung. Mhm. Und das Auto habe ich in Empfang genommen und dann sind wir nach Hockenheim zum Testzweck. Und der Vonanten hat da mit den Leuten von Mercedes immer einen Deal gemacht, dass wenn die eine Pause machten, dass der Vonanten dann auf die Strecke benutzen konnte.
Ja, okay.
Und das Auto war der March, der war in einem bedenklichen Zustand, also schon neu. Aber da zusammengeschustert,
wirklich?
Eine Katastrophe, absolute Katastrophe. Auf jeden Fall, ich hatte dann genug zu tun, um das Auto auf Vordermann zu bringen. Und das ging dann so, dass das erste Rennen war Barcelona. Wir sind nach Barcelona gefahren und im Training hat er ihn schon an die Leitplanke gesetzt und natürlich total Schaden. Ich bin dann zurückgefahren, habe in Freiburg den Motor rausgebaut und bin sofort nach Buchsal zu Obermoser. Dann war der Wohnmann hat immer von zwei Autos gesprochen. Da war dann schon ein Chassis dort und dann habe ich den zweiten Formel 2 aufgebaut. Mal 14 Tage später wäre ja Formel 2 Rennen in Hockenheim. Ja, den habe ich dann fertig gebracht. Wir sind nach Hockenheim gegangen und während dem Rennen gab es den nächsten Totalschaden. Ich war immer nur am Reparieren und Machen und Tun und weiß der Kuckuck was. Und am Schluss waren dann zwei Autos, standen dann auf den Rädern. Und dann kam der von an und hat gesagt, der eine hätte er vermietet für einen Lizenzkurs. Dann habe ich gesagt, aber der Motor hat 3 Stunden drauf und laut BMW muss eine Revision gemacht werden nach 3 Stunden. Ja, dafür den Lizenzkurs würde das schon noch funktionieren. Ich war dann dort. Der hat dann am Tag vorher, bevor der Kurs begonnen hat, wollte er sich ans Auto angewöhnen. Ja, kein Problem. Und ich weiß nicht was, dritte, vierte Runde war es. Kam er unten aus der Opel-Kurve auf die lange Gerade. Und dann hat er gerattert. Man konnte zu dieser Zeit noch auf die Boxenmauer stehen, da ist mir ein Kolbenbolzen entgegengerollt.
Ja,
der cool. Motor, das war ein absoluter Totalschaden. Die Stehbolzen der Nockenwellen kamen zu den Ventildeckern raus. Also vom Motor konnte man noch das Kurbelwellenpulli vorne und das Schwungrad benutzen und den Rest konnte man alles.
Könnte man wegschmeißen. Aber merke, man muss nach 3 Stunden tatsächlich die Wartungsintervalle einhalten. Ne? Aber, ja.
Und so ging das weiter. Also da zwischen der Formel, der eine, der den Formel 3 gefahren hat, der ist bei einem Flugzeugrennen über die Pistenbeleuchtung gefahren und hat Monaco geschlossen. Da bin ich auch nach England rübergefahren, habe innerhalb 10 Tage habe ich neu im Formel 3 aufgebaut und wieder zurück. Bin die ganze Nacht durchgefahren, kam heim, also nach Frauenfeld, dann habe ich gewusst, alles umladen, ich bin nach Hause, habe mich geduscht, frische Kleider und so weiter, ins Auto nach Monza, und wo ich in Monza angekommen bin, hat es geheißen, kannst du beim Formel 3 noch den Motor einbauen.
Aber wie macht man das so ohne Schlaf? Ich meine, Ihr Buch heißt Schlaflos im Renntransporter. Das kann man wirklich wörtlich nehmen.
Ja, absolut.
Und wie viele Mann waren Sie immer an so einem Auto? Wie viele Leute haben da geschraubt? Nur Sie?
Ja. Zwischendurch habe ich einen Kollegen gehabt, der mir geholfen hat, aber das war natürlich sporadisch.
Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja.
Also, wie das einer schafft. Vor allem gab es ja Red Bull noch nicht mal. Muss man irgendwie sich wachgehalten haben.
Ja, also es ging dann weiter. Dann hat Castrol noch ein falsches Motorenöl geliefert. Ging der Motor auch in die Binsen. Und er hat ja mit dem Dieter Basche abgemacht, dass er, ich weiß nicht, 2 oder 3 Rennen fahren würde. Mhm. Und das eine hat er dann nicht fahren können, weil eben der Motor wegen falschem Öl. Und ein Rennen ist er dann gefahren, und also zu dem, dass er war ja bedacht, nichts kaputt zu machen. Und er war schneller wie von Landen. Und das zweite Rennen in Hockenheim war dann ein Europapokallauf. Dann hat der von Landen im Vorfeld gesagt, er hätte da seine Gönner eingeladen und er hätte dann Formel V oder Formel Super V organisiert, dass die mal eine Runde drehen können auf der Piste. Und ich war dann in Hockenheim, habe den Formel 2 bereit gemacht. Und dann kommt er und dann frage ich ihn, und wer bringt denn da den Formel V? Ja, das hätte sich zerschlagen. Und frage ich, und jetzt? Ja, dann würden sie halt die Gönner da mit dem Formel 2 fahren. Da habe ich gesagt, das musst du mir jetzt nochmals erklären. Sagt er, ja, die würden da mit dem Formel 2 fahren. Dann habe ich gesagt, und du willst das Training fahren und das Rennen am Sonntag, und du weißt, dass der Motor nach 3 Stunden in die Revision muss. Dann habe ich gesagt, weißt du was, ich habe mein Überkleid geöffnet, habe gesagt, das war's. Da musst du einen anderen Esel suchen für dich. Habe das Überkleid abgezogen und habe gesagt, das war's, Ende für dich.
Irgendwann muss man vielleicht auch mal einen Stecker ziehen.
Ja, nein, also wenn man so fuhrwerk, vor allem er hat ja nie zugehört, wenn ich versucht habe, irgendwie das zu erklären oder zu sagen. Er hat das ja immer ignoriert. Und hat immer mit Sachen experimentiert und weiß der Kuch, was alles.
Gab es irgendwie einen Rennstall, wo Sie gerne gearbeitet hätten oder wo Sie mal gedacht haben, ich könnte ja vielleicht das mal woanders versuchen, bei, keine Ahnung, bei wem?
Also McLaren hätte mir schon sehr zugesagt. Ja. Und auch durch die Informationen, was mir Eddie erzählt hat, waren natürlich auch Stubezeiten, aber der Umgang war natürlich viel, viel angenehmer wie bei Bonnier und bei Von Landen. Ja. Und ich habe ja eine große Verantwortung gehabt. Und was dann schrecklich ist, dass man nicht mal einen Dank gehört hat. Mhm. Es war das letzte Formel 2 Rennen in Vallelunga. Ich war 3 Monate lang während 7 Tage in der Woche unterwegs von Schweden nach Weißerkuckuck. Also keine freie Stunde. Mhm. Und das war das einzigste Mal, dass der Wunderte mit dem Transporter mitgekommen ist. Und wir sind dann Richtung Italien gefahren. Und vor dem San Bernardino-Tunnel habe ich gesagt, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und dann hat er sich dann ans Lenkrad gesetzt und ich bin nebendran gesessen. Und in der Vallelunga hat er erzählt, er hätte als Männer nicht fahren können, wenn er nicht am Lenkrad gesessen. Also ist man noch in die Pfanne gehauen worden.
Ja, Ja. So können wir das auch erleben. Sie müssen noch mal erzählen, wie Sie den Eddie Wiss kennengelernt haben.
Ja, das war in Silverstone. Wir waren mit dem Formel 1 und mit dem Sportwagen, also mit dem McLaren und dem Lola. Ich war dort am Lola, am Schrauben. Und dann kommt jemand auf mich zu. Und dann spricht er mich Englisch an. Und dann habe ich versucht, etwas Englisch zu sagen. Und habe gesagt, ich glaube, wir sprechen Ringer Schweizerdeutsch. Und das war dann der Redi. Und dann hat er mich gefragt, ob der Boni nochmals einen Mechaniker suchen würde. Dann habe ich gesagt, das musst du nicht mich fragen. Musst du Bonnier direkt selber fragen. Hm. Und das hat er dann auch gemacht. Und dann ist er ja von Bonnier dann angestellt worden, ohne Lohn, nur mit Spesen und so weiter. Also Wahnsinn war ja dann, wir haben ja den Grand Prix von Mexiko noch zusammen bestritten, also der Redi und ich. Und das war ja so, dass dann sämtliche Teams im Hotel, ich glaube, ich war Hilton oder Sheraton, ich weiß nicht mehr, unten im unteren Teil sämtliche Teams mit den Fahrern und den Mechanikern, einfach jeder hatte seinen Tisch. Und wo der Redi und ich zu Bonnier zum Tisch liefen, hat er gesagt, für uns hätte es keinen Platz. Er hätte Gäste. Und der Edi wurde wütend. Der hat gesagt, ich kann dem seinen Kopf nicht mehr sehen. Und ist dann raus in den Lift und sagt, und wenn ich das Nachtessen selber muss bezahlen, aber das interessiert mich nicht. Ich bin dann am Eingang, hat so ein Salontischli gehabt, bin ich da gesessen und dann kommt der Chefmechaniker von Surtees, der Dennis Davis. Sagt er, was machst du da? Dann habe ich gesagt, bei Boni hat es keinen Platz gehabt am Tisch. Sagt er, du, das geht nicht. Ist er am Tisch von Surtees, hat zu Surtees gesagt, John, du kennst den Robert, er hat am Tisch von Boni keinen Platz. Der Surtees ist aufgestanden und hat mir seinen Stuhl angeboten. Und hat zu mir gesagt, jetzt schaust du, muss nochmals einen Stuhl organisieren und dann schaust du, dass der Robert etwas Gescheites zum Essen bekommt. Dort war ich willkommen. Ja. Und der Nakamura, das war der Motorenchef, der war betrunken wie ein Haus. Der saß rechts vom Surtees und dann hat er da in seinen Raviolis umgestochert und dann hat er immer mit der Gabel hat er so bei Surtees vorbei zu mir übergeregt und hat gesagt, musst versuchen. Und der Surtees hat immer gesagt, lass ihn in Ruhe, er bekommt das auch Ravioli. Und auf alle Fälle, am Schluss, Surtees ging es dermaßen auf den Geist, hat er dem mir gesagt, du fahr ab mit dem ins Zimmer. Und dann haben sie es zu zweit, haben sie ihn genommen in den Lift rein und hoch ins Zimmer. Der Nakamura war vor den zwei Milch wieder zurück am Tisch. Aber hat sich dann anständig benommen.
Ja, immerhin, okay.
Und nachher bin ich noch bei, der Graham Hill wurde ja Weltmeister. Mhm. Und da ist der Chefmechaniker von Lotus zu mir gekommen und hat gesagt, komm zu uns an den Tisch. Auch du hast von Champagner verdient von uns.
Ja.
Also man war überall willkommen.
Ich wollte gerade sagen, verrückt, dass die anderen das alle die Leistung zu würdigen wissen oder eigene Chef nicht. Ja.
Und ein Höhepunkt war dann noch, wo ich ins Zimmer hochgefahren bin mit dem Lift, war Jack Brabham im Lift. Hm. Dann fragt er mich, was machst du nächstes Jahr? Dann habe ich gesagt, ich gehe zurück in die Schweiz, sagt er. Kannst den Koffer und die Werkzeugkiste gleich bei mir einladen. Ich hätte also schon bei beiden arbeiten können.
Aber wollten Sie nicht mehr?
Ich hatte so die Nase voll.
Ja.
Nein, ich brauchte wieder eine Zeit, um da runterzukommen. Ja. Eben und vor allem war mir natürlich schon die Meisterprüfung, damit ich da auch etwas habe, wo, wenn da mit der Rennerei aufhört, ja, etwas vorweisen konnte. Und ja. Der Heinz Moser, wir hatten ja da beim Formel 1 in Spa-Francorchamps eine Situation, der Bonnier, der Heinz Moser, der hat noch einen Kollegen mitgebracht, auch von Lümmi. Und zuerst war es so, der Bonnier hat bei McLaren Räder leihweise bekommen zum Probieren. Wir mussten aber überall die Radbolzen, also das waren jeweils 4 Schrauben, mussten wir auswechseln, damit wir die anderen Räder montieren konnten. Voraussetzung war, dass wir die ganze Vorderachse und die ganze Hinterachse zerlegen mussten, um die Schrauben zu wechseln. Obwohl wir wussten, er durfte nur das eine Training fahren mit diesen Rädern. Also mussten wir am Abend wieder alles zurückbauen. Und dann, wir hatten 2 Sätze mit Rädern, aber es war so, dass die Narbe verschieden breit war. Dann waren wir schon bereit, also praktisch für die Aufwärmrunde. Da kommt er und sagt, er müsste noch einen anderen dritten Gang haben. Für Spa. Auf alle Fälle, ja, war dann Hektik. Haben wir begonnen, da Getriebe zerlegen. Kommt er und die anderen Räder möchte er auch drauf haben. Die anderen Teams, die begannen schon, die Fahrzeuge auf die Rennstrecke zu bringen. Und wir waren da am Funktionieren und Schwirbeln. Und jetzt war es so, dass bei den Rädern, die wir dann am Schluss montiert haben, musste man unter die Mutter 2 Unterlagscheiben legen, damit wegen Gewinde, weil das Gewinde war zu lang. Auf alle Fälle, der Kollege da vom Heinz Moser, der hat dann auch hinten hat er das montiert und nicht gewusst, dass man 2 Scheiben unterlegen muss. Und wir sind dann als Letzte zur Aufwärmrunde. Und zu dieser Zeit war ja die Startaufstellung noch auf dem Gefälle, wo es nach Rouge auf einmal der Bonnier kam retour als Letzter und springt aus dem Auto. Es ist was los. Und dann haben wir noch versucht zu retten, aber da war natürlich das Gewinde schon im Jenseits. Und das war dann so, dann hat er dem Heinz Moser die Schuld gegeben. Und dann hat der Heinz gesagt, Ende Feuer. Das Theater, also sowas lässt er sich nicht bieten. Und hat dann aufgehört.
Ich finde das toll, dass Sie auch mal so die andere Seite erzählen, weil oftmals hört man immer nur diese ganz romantischen Geschichten vom Motorsport. Aber ich glaube, da habe ich mir schon so einige Male gedacht, das ist ein ganz schön hartes Brot alles. Ne? Und immer ist der Mechaniker schuld.
Ja.
Also am einfachsten. Ne?
Und der Amerikaner war für mich, ich sage jetzt den Pfeife. Und später habe ich dann erfahren, dass ein Reporter mit dem Bonnier mal irgendwas hatte. Details kenne ich nicht. Und dieser hätte dann dem Bonnier gesagt, er würde einen Supermechaniker kennen. Und der Bonnier hat ihn dann angestellt und war eben der Journalist hat den Bonnier nur ans Bein geben wollen. Die Rennstrecke von Spa-Francorchamps war ja dann zu einer bestimmten Zeit, konnte man nicht mehr überqueren. Also der Bonnier und wir hatten das Hotel natürlich außerhalb. Wir sind dann an die Rennstrecke gefahren und dann stand der Posten dort und der Durchfahrt gesperrt. Dann ist der Boni ausgestiegen und hat gesagt, er wäre ein Pilot und er werde jetzt darüber fahren. Hat der Posten gesagt, nein, gibt es nicht. Hat der Boni den Posten genommen, ins Gebüsch reingeschmissen, reingesessen und über die Strecke. ja, das ist so.
Mussten Sie sich eigentlich an den Strecken auch selber immer um die Hotels noch kümmern? Oder
nein.
Das wurde immerhin gemacht?
Ja, also Bei Bonnier bekamen wir ja immer im Vorfeld ein Formular, was Rennen so und so, welche Zeiten, das Hotel vom Pilot, das Hotel für Mechaniker, wann die Trainingszeit und wenn der Rennstart und all die Dinge. Ja, aber bei Fondanten war das natürlich immer von der Hand ins Mund, in den Mund. Und es war eine lustige Episode in Rothenburg ob der Tauber. Und das an der Rezeption habe ich gesagt, ja, es wäre ein Zimmer reserviert für von Landen. Ah, für Herr von Landen. Von Landen. Und dann wurde mir dann ein Zimmer zugewiesen. Und ich habe genächtigt und am anderen Morgen habe ich den von Landen gesehen und hat er gesagt, er wäre auch noch erschrocken. Sie hätten ihm eine Suite zugeteilt, weil die haben eben gedacht, er wäre
herrlich.
Er musste dann das korrigieren.
Also, aber der muss dann die Suite zahlen, oder was?
Ja, das sind dann die lustigen Episoden. Oder auch, wo ich von Monaco zurückgefahren bin nach Ivrea, also das war bei Bonnier dann. Beim Volvo ist der Auspuff vorne gebrochen und natürlich ziemlich laut. Und dann wurde er von einem Polizisten überholt und angehalten. Und dann hat er gesagt, mein Auto, ich mit meinem perfekten Italienisch, das Auto wäre zu laut und am Anhänger könnte er das Nummernschild nicht lesen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, schau mal, Kollege, habe in die Tasche gegriffen, Zigarettenpackung rausgenommen und jetzt rauchen wir mal eins. War morgens um 6 Uhr.
Ja.
Er hat einen Zug oder zwei genommen und dann werden wir von einem anderen Auto überholt und das hält weiter vorne an und er sofort die Zigarette in die Jackentasche und ist nach vorne gesprungen, die Tür geöffnet und dann hat er da den Knicks gemacht. Und ist im Moment gegangen, hat er die Tür geschlossen und der ist weitergefahren. Das war sein Chef. Hat er in die Jackentasche gegriffen, Zigarette rausgenommen. Und
weitergeraucht.
Dann habe ich ihm gesagt, schau, die Nummer habe ich hinten etwas gerichtet, das kannst du jetzt lesen. Und den Auspuff, den repariere ich zu Hause. Er ist in Ordnung, reingesessen und weitergefahren. Ja, also... Mit dem Zoll, das war natürlich auch bei Bonnier. Ja,
das kann ich mir vorstellen, die Grenzübergänge.
Das war für Monaco. Ich war im großen St. Bernhard am Zoll, habe die gar nicht den Passage und all die Papiere habe ich da hingelegt. Und dann sagt er, es würde noch ein Formular fehlen. Und dann sage ich, was für ein Formular? Eine Bestätigung vom Organisator, dass das Auto nach dem Rennen wieder zurück in die Schweiz gebracht wird. Und gesagt, ich habe ja da die Carte de Passage und das sieht man ja. Nein, das Formular, das wäre seit dem 1. Mai in Betrieb, also respektive aktuell. Und das war, wo ich dort war, 5. oder 6. Nein, auf alle Fälle, dann habe ich es. Mein Portemonnaie genommen und hat gesagt, mit Geld könnte ich das gar nicht regulieren. Dann habe ich, der Bonnier war schon in Monaco, habe ich angerufen und ihm die Situation erklärt. Und dann sagt er könnte mir keinen Fax schicken, weil die Telefonleitung vom großen St. Bernhard nach Monaco würde über die italienische Linie gehen und wenn er mich anrufen würde, würde das über Frankreich gehen und die würden streiken. Dann habe ich gesagt, ja und jetzt? Ist ihr Problem, hat er gesagt und aufgehängt. Dann habe ich die Karte genommen und habe geschaut, wo ich da irgendwo einen Übergang finde.
Wo die Formulare noch nicht angekommen sind.
Dann habe ich einen gefunden, bin dann ein Stück zurückgefahren, bin ab der Straße, also das ist ein besserer Feldweg, kam ich dann an den Zoll. Ein Mann, Der hat noch nie in Formel 1 gesehen, verschweige denn. Ja, was er dann da machen müsste, er bekommt die Carnet de Passage. Und wie gesagt, da und da und da stempeln und einen Abschnitt rausnehmen und so weiter. Ja, und jetzt hat er gesagt, und dann, jetzt fahre ich weiter. Habe ich eingepackt und bin weiter nach Monaco gefahren. Es war dann so, es war etwa morgen um 3, bin ich im Kartoffelacker erwacht. Kartoffelacker. Es ging um eine Kurve und ich bin geradeaus in Kartoffelacker reingegangen. Und die andere Sache war dann noch, der Bonnier hatte eine Tankstelle bei ihm in seiner Garage. Und zwar, er wurde von BP Schweden gesponsert. Ja. Und wir mussten alle Behälter, die wir zur Verfügung hatten, füllen, damit wir unterwegs keine Tankstelle anlaufen mussten. Und das war dann so, eben der Formel 1, der war dann auch voll. Und jetzt weiß ich nicht mehr, war das bevor ich eingeschlafen bin oder nachher auf eine Welle, musste ich beim Formel 1 Benzin rauspumpen, Volvo reinkippen und so weiter. Und ich kam dann bis, ich glaube, 20 Kilometer vor Monaco. Und dann ging mir der Sprit aus. Dann musste ich natürlich an die Tankstelle gehen. Ja, solche Dinge. Ja.
Wahnsinn, oder? Also das habe ich auch noch nie gehört von dem Joachim Bonnier.
Und eben, da stand ich mitten in der Prärie, stockdunkel, musste da im Dunkeln, musste ich da hantieren und Benzin rauspumpen und weiß der Kuckuck was alles.
Also, Wahnsinn. Haben Sie mal Joe Siffert kennengelernt als Schweizer Rennfahrer?
Ja. Und zwar, wir waren dort, also in England, an der Lola am Schrauben, das war noch Sebring. Der Heinz Moser lag unter dem Auto, ich oben drin. Und dann haben wir Schritte gehört. Und dann hat nur der eine gesagt, schaut, dass alle Schrauben gut angezogen sind. Das war Siffert. Die sind mit Bonnier zusammen von der Beerdigung von Jim Clark gekommen.
Ah, okay.
Und ich wäre ja zu Siffert arbeiten gegangen. Er hat ja ein Formel 2 und 2 Liter Sportwagen-Team schon geplant. Also die Planung war ja schon sehr fortgeschritten. Und sein Chef, also sein Manager, das war der Blancpain. Und ich habe dann auch ein Schreiben bekommen, also dass eben ich also vorgesehen wäre oder respektive dass sie mit mir Kontakt aufnehmen würden, wenn das fortgeschritten wäre. Und dann ist er ja im Oktober tödlich verunglückt und hat sich natürlich alles in Luft aufgelöst.
Vielleicht wären Sie dann dem Motorsport länger treu geblieben.
Das kann sein. Also das letzte Rennen, das ich als Rennmechaniker noch beschritten habe, das war, ich habe dem Basche versprochen, dass ich, obwohl ich habe ja das Überkleid schon abgezogen, für ihn, Schauinsland, dass ich ihn Schauinsland betreuen würde.
Okay.
Weil mit ihm habe ich immer einen guten Draht gehabt. Und es war dann so, es waren natürlich auch sehr viele Mechanikerkollegen vor Ort. Und da habe ich dann gesagt, so, meine Kollegen, das war's dann. Ja, das kann nicht sein, das glauben wir dir nicht. Aber es ist doch Ende, Feierabend. Ich mag nicht mehr.
Okay. Und Sie haben ja nachher, also haben Sie ja gerade schon gesagt, in der Autowerkstatt gearbeitet. Und Sie haben sich auch nochmal selbstständig gemacht, oder?
Ja, es war dann so, ich stand natürlich dann praktisch auf der Straße, habe natürlich mich noch nicht umgesehen. Und der Ueli Schies, das war ja der bei Fondanten, wo die Sponsoren und so weiter gefunden hat. Er war sehr initiativ und mit ihm hatte ich auch einen guten Draht. Er war Personalchef bei Sulzer in Winterthur. Und dann haben sie mir, ich habe eine eine Anstellung angeboten bekommen als Lastwagenmechaniker. Nein. Lastwagen nicht. Eben bei Sulzer. Mhm. Und es ging darum, das war eine spezielle Abteilung, und zwar unter dem Großbegriff von Webmaschinen, also oder Textilmaschinen, muss man sagen. Und ich hatte da mein Labor, sind nur die Leute, hatten Zugang mit dem Schlüssel. Da waren 8 Konstrukteure und ein Chef. Und da war eine Maschine, die von einer französischen Firma gekauft wurde. Ein Riesenmonster, und das war so lange wie der Raum hier.
Okay.
Und das sollte auf Vordermann gebracht werden. Ich hatte gleitende Arbeitszeit und so weiter, und also war nicht überfordert. Aber ich habe dann noch einen Höhepunkt gehabt. Die Maschine wurde durch einen Elektromotor angetrieben über eine Kardanwelle. Und wo ich dann am Anfang dort die Ingenieure, die standen auch immer um die Maschine rum, habe ich zum einen gesagt, die Kardanwelle wäre falsch zusammengebaut. Ja, wie ich das denn meine? Dann habe ich gesagt, die Gelenke, die müssten symmetrisch zueinander verlaufen, weil beim Ablauf würden sich verschiedene Winkelgeschwindigkeiten ergeben. Und wenn das nicht so gebaut ist, dann würden Vibrationen entstehen.
Da kommt der Rennwagenmechaniker wieder raus. Ne?
Auf alle Fälle, wir hatten dann immer am Montagmorgen sogenanntes Brainstorming.
Ja.
Und dann standen da die 8 Konstrukteure und der Chef und der Sekretär. Wurde da besprochen, was läuft und geht. Und am Schluss sagt der meine Konstrukteur zu mir, ja, jetzt muss ich das sagen. Dann habe ich dem Chef gesagt, eben die Kardanwelle wäre falsch zusammengebaut. Ja, ich müsste ihm das erklären, habe ich das gesagt, so und so. Dann hat er sich zu den Konstrukteuren gewendet, habe gesagt, muss Ihnen ein Automechaniker sagen, was an der Maschine nicht gut ist. Aber das war dann auch eine Situation, ich habe dann bald mal gespürt, dass das wahrscheinlich kein finales Ende, also mit Erfolg geben wird. Und durch das, dass ich ja eben flexible Arbeitszeiten gehabt habe, konnte ich dann mein Vorhaben für den eigenen Betrieb
verfolgen.
Ja, genau. Ja. Und ich war dann 3 Jahre bei Sulzer und habe dann am 17. September 1977 meinen Betrieb eröffnet.
Und das war eine Werkstatt für Alfa?
Ja, 30 Jahre Alfa Romeo Vertreter.
Ja.
Ja, das war eine Zeit, wo ich mich dann erholen konnte. Ja.
Obwohl, ich glaube, selbstständig in der Autobranche erholen ist das auch nicht
unbedingt. Nein.
Das ist schon auch viel zu tun.
Aber
man konnte macht nachts,
es für sich selbst.
Und man konnte nachts mal schlafen.
Ja, das auch.
Ne? Das ist vielleicht auch gut, ja.
Eben, und dann habe ich mich natürlich da auch noch rennmäßig betätigt.
Das wäre auch noch eine Frage gewesen, ob Sie mal selber dran gedacht haben zu fahren früher. Oder ob Sie selber gern Rennfahrer geworden wären eigentlich.
Es war so, ich war damals noch mit dem Formel 2 von Wundland, also der GRD, war irgendein kleines Rennen oder so. Der Wundland ging schon weg und so, und das Wetter war eigentlich gut. Dann habe ich gefunden, jetzt ist Gelegenheit, jetzt fahre ich auch mal mit dem GRD. Und habe dann da einige Runden mit dem Formel 2 gedreht und hat mir eigentlich Spaß gemacht. Und da jemand, der war auch aus Frauenfeld, Ich habe gar nicht gewusst, dass er dort ist. Auf einmal, der ist dann später, ist er auf mich zugetreten und hat gesagt, du bist aber flotte Rundenzeiten gefahren, so zu dem, dass du das erste Mal in diesem Auto drin gesessen bist. Und ja, ich bin sogenannte Clubrennen gefahren. Das war da mit dem Sprint, mit Alpha
75
und ja. So. Ah, ja. Und nach dem 55 Turbo, den habe ich ja dann auch aufs Dach gestellt, in Most, in der Tschechei, mit 200 Abflug gemacht. Und dann bin ich nach Hause gekommen, fast ein Nachbar, der hat einen Suzuki gehabt, und zwar eingelöst für die Straße, aber mit dem Anhänger transportiert. Und dann habe ich gefragt, ob er mir meinen 55er nach Hause bringen könnte. Ich würde da mit dem Suzuki nach Hause fahren. Ja, kein Problem. Und dann bin ich dann irgendwo morgens 2 Uhr zu Hause angekommen. Und dann hat meine Frau gefragt, wie es gegangen wäre. Ich habe gesagt, ja, nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt hätte. Ja, was denn? Dann habe ich gesagt, ja, schau mal aus dem Fenster mit, dass ich da wieder zurückgekommen bin. Dann hat sie gesagt, fertig Auto rennen fahren. Fertig Auto. Und am Sonntag kam ein DTM-Rennen, wo Alfa Romeo noch mit dem Nannini und Larini gefahren sind. Ja. Dann habe ich da im Sofa drin gesessen, habe das geschaut und sagt sie, würde es doch gerne mal noch in einem richtigen Rennwagen drin sitzen. Und dann hat sie über einen früheren Mitarbeiter von mir, der wohnt in Singen, hat er das organisiert, diesen Argo. Das ist ja auch ein Auto von Schumacher. Ja. Und das war Köbele, hieß der Besitzer. Und der hat aufgehört. Und dann hat meine Frau das Auto organisiert. Ich bin natürlich aus allen Wolken gefallen.
Ja, Wahnsinn, ja. Wo sind Sie da gefahren?
Ja, das war Coppa Alfa, an und für sich. Das waren Rennen in Frankreich, in Italien, in Österreich, in Tschechien, an verschiedenen Orten. Also ich habe dann 1993 den Lizenzkurs gemacht. Und wo ich das erste Mal mit dem Auto ringsum gefahren bin, habe ich gedacht, oh. Auf alle Fälle, ich habe den Lizenzkurs bestanden. Mit einem Kollegen bin ich dann anschließend das 3-Stunden-Rennen gefahren und habe den zweiten Platz erreicht. Aber der Motor hat noch den Geist aufgegeben. Ich habe dann im Winter den Motor revidiert, respektive einen anderen. Von meinem Co-Pilot habe ich einen Occasion-Motor bekommen. Habe den natürlich zerlegt, und wir durften die Motoren nicht tunen in dem Sinn, sondern nur ein sogenanntes Feintuning, also alles auswägen und so.
Polieren.
Und dann bin ich 1994 gefahren, und das war das an und für sich mein Lehrjahr. Es war dann so, ich habe dann mal so aus der Ferne gehört, wo ein geweint hat, jetzt kommt der Opa auch noch Rennerfahrung. Auf alle Fälle, ich habe dem dann die Knöpfe zugemacht. Der war dann so wütend, dass er sein Auto verkauft hat, weil er nie schneller war wie ich. Und im 95, da war es mir dann richtig wohl, da war ich zu Hause in dem Auto. Das konnte ich wirklich am Limit, konnte ich das bewegen. Gut. Und habe dann die Coppa Alfa gewonnen.
Sie müssen nochmal genau erklären für Leute, die jetzt den Namen nicht kennen, was das für ein Auto ist. Also das ist kein Formelauto, aber ein Sportwagen.
Gruppe C,
offener Sportwagen.
Ja, genau. Und zwar CN, das ist so, die Rennwagen mussten alle denselben Motor und Getriebe haben. Also, aber das kam italienisches Produkt, das kommt ein deutsches Produkt oder englisches, eben der Argo war in Englisch, aber Motor und Getriebe mussten identisch sein.
Okay. Und was hatte der an Leistung?
235 PS. Das geht schon. Es war natürlich mit einem Fahrzeuggewicht von 500 Kilo.
Für eben, ja.
War natürlich, ja. Das, wir haben in Mösbachring 175 Rundenschnitt gehabt. Und beim Mösbachring, also, die haben ja den geändert, also die Opel-Kurve, die Bosch-Kurve existiert ja nicht mehr so, wie sie früher war. Man musste dort auf der Geraden, also end der Gerade, hat es dann noch eine leichte Schikane und man musste voll stehen lassen bis nach der Schikane, damit man auf Rundenzeiten kam. Ja. Und bis zur Schikane halt 300 drauf. Und dann ging es dann wie im Karussell, ging es da die Strecke runter und dann wurde der Dieter Quester einmal gefragt, was das Gefühl wäre, wenn man mit dem Rennwagen da die Bruchkurve runterfahren würde. Dann sagt er, ein Orgasmus ist ein leises Frühlingslüftchen. Ja, und dann habe ich den verkauft. Ich war zufrieden, ich habe mein Ziel erreicht. Und ich habe dann noch etwas Tragisches erlebt. Wir haben dann mit dem Joe Marquardt, also mit seiner Familie, hatten wir sehr guten Kontakt. Wir sind auch sie besuchen gegangen in England. Und vor allem auch die Tochter, die Janina, hat heute noch mit einer Tochter von ihm Kontakt. Und wir haben praktisch jede Woche haben wir miteinander telefoniert. Mhm. Und einmal hat er angerufen und gesagt, er hätte einen Auftrag bekommen für 30 Monopostos von Japan. Aber der Auftrag würde erst Gültigkeit haben für ihn, wenn das Geld auf der Bank wäre. Es war eine Woche später. Am Freitag ruft er mich an und sagt, ja, du, das Geld ist auf der Bank. Am Montag lassen wir los. Am Samstag ruft mich seine Frau an und hat gesagt, der Joe ist gestorben. Er war Diabetiker, habe ich gar nicht gewusst. Und ist dann leider verstorben. Ich bin dann auch, der Redi ist auch dabei, wir sind dann an die Beerdigung gegangen. Und dann ist die Jackie, die Frau von ihm, an mich angetreten und gefragt, ob ich einen Gefallen tun würde. Dann habe ich gesagt, ja, selbstverständlich, sagt sie, nimmst du den Joe mit in die Schweiz? Seine Mutter war in Winterthur, lebte in Winterthur und das war so abgemacht, dass er in Winterthur beerdigt werden würde. Hm. Und dann bin ich mit Jackie zum Krematorium gegangen, habe da eine Holzkiste mit dem Messingblättern Joe Marquardt geboren am gestorben am in den Koffer reingelegt und mit nach Hause genommen. Und dann am anderen Tag kam dann jemand von der Verwandtschaft, von den Angehörigen und hat ihn mitgenommen. Hm. Ja, er war dort, er war ein sehr, sehr guter Konstrukteur, aber ein schlechter Kaufmann. Das ist ja vielfach so. Das
stimmt, ja.
Und er wurde dann auch betrogen von dem Mike Warner, zu dieser Zeit noch mit Gerde. Gerde, das hat sich dann irgendwann aufgelöst, existiert nicht mehr. Und dann hat er mit Eddie Wies zusammen den Huron, das war auch so ein kurzes Projekt, wo das Geld ausgegangen ist. Und dann hat er wieder in Wotten war das, ein Baumeister gefunden, wo seinen eigenen Rennwagen wollte. Und da war dann der Joe Marquardt auch als Konstrukteur tätig und an einem schönen Tag, wo er die Werkstatt betreten wollte, war der Kuckuck dran. Hm.
Ja. Das sieht, glaube ich, auch mehreren Rennteams. Ne? Das erlebt man ja, immer wieder.
Ja.
Ne?
Ja, das hat er nicht verdient. Ja. Aber eben die Konstellationen kann man nicht ändern.
Ja, das stimmt. Bei Eddie Wiss haben sie auch mal gearbeitet nochmal, ne? Oder so als
temporär. 5 Jahre noch, ja. Ja, von wo ich meinen Betrieb verkauft habe und dann bis 70 an und für sich bis kurz bevor er sein Geschäft verkauft hat. Und ich war vor allem auf dem Motorenprüfstand tätig, tageweise war ich auf dem Prüfstand. Vor allem für diesen 312er P, für den Prototyp. Der Motor bei einem historischen Rennen hat der Pilot wenigstens gut reagiert, hat eine Vibration gespürt und den Motor abgestellt. Und dann hat sich herausgestellt, dass die Kurbelwelle einen Ermüdungsbruch gehabt hat. Und da ja über Ferrari keine Ersatzteile verfügbar waren, hat dann Eddie den Mario Ilien zugezogen. Dann hatte man in Amerika eine neue Kurbelwelle, neue Pleuelholmen und Zylinder anfertigen lassen. Und den Motor habe ich dann auch wieder, also schon den ursprünglichen Nummer, und den Motor, der revidiert worden ist, habe ich auch wieder auf dem Prüfstand gehabt. Und dann ist der Besitzer gekommen und hat gesagt, der Motor wird nicht mehr eingebaut. Das ist der letzte originale Motor und der wird nicht verheizt.
Ja, hat er vielleicht recht.
Und dann hat der Besitzer, dem Edi, den Auftrag gegeben, die Gussformen zu organisieren.
Von dem Motorblock?
Ja. Dann ist er in England fündig geworden und dann wurden zwei Motorblöcke und vier Zylinderköpfe gegossen. In Hannover wurden sie bearbeitet und in Hermannswil wurde dann ein neuer 3 Liter aufgebaut und auch den habe ich wieder auf dem Motorenprüfstand gehabt.
Und lief er genauso gut wie das Original?
Ja, es war dann so, der Motor war ursprünglich mit einer Magneti Marelli Zündanlage ausgerüstet und es gab eine amerikanische Firma, die Zündanlagen angeboten hat. Auf alle Fälle, ich bekam dann den Auftrag, ich müsste den Motor mit beiden Zündanlagen betreiben und schauen, wo der Unterschied liegt. Also mit der von Amerika hat er einige PS mehr geleistet. Und jetzt war das so, dann bekam ich den Auftrag, die Zündanlagen so, also die Originalzündanlage, das war ja vorgegeben, wo sie von der Platzierung und so weiter. Aber die andere, die amerikanische, ich durfte kein einziges zusätzliches Kabel einziehen. Und ich hab dann auf dem Prüfstand, konnte ich da mal schauen, was es braucht. Und dann ist der Eddie gekommen. Natürlich habe ich da noch einen Adapter für die andere Zündanlage. Ich brauche keinen Adapter. Ja, aber dann funktioniert es nicht. Sicher funktioniert es. Auf alle Fälle hat man den Motor eingebaut. Ich brauchte kein zusätzliches Kabel. Und auch mit der Positionierung von der neuen Zündanlage, also das, in der 10 Minuten konnte man das wechseln. Und da war noch ein Autoelektriker da, der war für die Beleuchtung zuständig. Und dann hat er mich angeschaut und gesagt, mit der Zündanlage habe ich dann aber gar nichts am Hut. Auf alle Fälle, Eddie war natürlich gespannt wie nur etwas. Zuerst die Originalzündanlage auf den Anlasser gedrückt, bumm, gelaufen. Zündanlage umgebaut, 10 Minuten auf den Anlasser gedrückt, bumm, Motor gelaufen. Und am Anfang, wo ich ja den Motorenprüfstand übernommen habe, da war der inaktiv, also man musste da verschiedene Dinge musste man da ändern und ersetzen und auch mit den Abgasmessgeräten hat das nicht so funktioniert, wie man eigentlich gedacht hat. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass dann in der Elektronik vom Prüfstand ein Kurzschluss vorhanden war.
Ja, okay.
Und da war dann jemand, der Eddie hatte von der EMPA, wo dann das in Ordnung gebracht hat und die Probleme behoben. Und dann hat das wunderbar funktioniert. Aber es war natürlich schon, wenn so ein Motor, ein Zwölfzylinder mit 10.000 Umdrehungen, das stampft.
Das ist schon toll. Ne? Aber was ich ja beeindruckend finde, ist, wenn so Fahrzeugbesitzer dann Motorgussteile oder irgendwas nachfertigen lassen oder ganze Motoren nachfertigen lassen. Also da kann man ja ungefähr, hat man vielleicht eine Vorstellung davon, was das kostet, ne? Da seinem Hobby nachzugehen, in Anführungszeichen.
Kurbelwelle hat 20.000 gekostet. Ja. Aber eben die ganze Restauration von diesem 312 hat 1 Million nicht
gekostet. Das können wir vorstellen, ja. Wahnsinn.
Faszinierend. Ich meine, der Rigi ist ja auch ein Perfektionist und bei ihm, da konnte man kein U-Formel vormachen. Sondern Nein, mir hat die Zeit eigentlich Spaß gemacht, wo ich tätig war bei ihm. Und er war dann auch dankbar.
Ja, sind Sie manchmal noch an Rennstrecken eigentlich? Oder besuchen Sie manchmal noch historische Rennen oder irgendwas
in der Nein, Richtung? Eben, wir haben, also es war so, unmittelbar vor der Pandemie habe ich noch eine schwere Herzoperation gehabt.
Oh, okay, ja.
6-stündig haben Sie da Messer gewetzt. Und dann kam die Pandemie und mit meinem Kollegen, es hat einfach nicht mehr, ich hatte natürlich auch eine längere Phase, bis ich mich wieder erholt habe von dieser Operation. Und eben, man wird ja nicht jünger.
Ja, klar. Das stimmt.
Und eigentlich bin ich zufrieden mit dem, was ich habe
und was Sie an Rennstrecken erlebt haben. Und ehrlich gesagt, jetzt genießen Sie Ihren Ruhestand in Ihrem Geburtsort eigentlich, oder?
Ja,
ist das?
Ja, genau.
Das ist auch wieder toll. Ja. Und das Buch, über das wir jetzt immer wieder gesprochen haben, heißt Schlaflos im Renntransporter. Robert Hahn, das sind Sie, im Kleinverlag erschienen, also ich verlinke das auch nochmal. Und das ist ganz, ganz toll zu lesen. Und vor allem, was mir immer gut gefällt, ist, wenn man Fotos sieht, was Sie auch schon gesagt haben, die man sonst nicht sieht. Und das ist ja tatsächlich selten, dass man bei der Hektik und auch damals, wo man ja Filme reinschieben musste in die Kameras, dass man überhaupt eine Kamera dabei hatte. Die meisten haben ja einfach nur irgendwie die Zeit durchlebt, aber immer vergessen, Fotos zu machen. Und
wisst ihr,
heute freuen wir uns immer über Bilder. Ne?
Ja. Mein älterer Bruder, der ist vor einigen Jahren schon gestorben, er war ein Fotofreak. Und die Fotos von Monza, die sind auch von ihm. Mhm. Und ich habe das eigentlich übernommen von ihm, eben, dass ich da auch immer mit dem Fotoapparat ausgerüstet war. Und je länger, je mehr eben haben solche Fotos eben einen Wert.
Einen besonderen Wert. Ne? Und heute sind Fotos natürlich sehr inflationär, weil jedes Handy, jedes Gerät kann Fotos machen. Aber früher, das ist tatsächlich so, diese alten Fotos, das ist noch was Besonderes. Ne?
Das ist so. Ja. Genau.
Ja, schön, dass Sie das auf jeden Fall uns nicht vorenthalten haben. Und jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage.
Ja.
Die letzten 50 Liter Sprit, wenn das Rohöl mal ausgehen sollte, in welchem Auto und auf welcher Strecke würden Sie die verfahren?
Also Spa-Francorchamps wäre schon.
Okay, ja.
Und fahren würde ich natürlich auch.
den Gruppe C nochmal.
Die freistehenden Räder, das kann ich nicht brauchen. Das muss zugedeckt sein.
Muss zu sein, okay, alles klar. Aber ich glaube, wenn man so offen sitzt, das muss man auch wollen. Ne? Wenn man kein Dach über dem Kopf
hat,
keine Korsage um sich herum. Das ist schon auch.
Und ich habe natürlich auch Situationen gehabt, wie der Auto durch die Kurve gefahren sind und so weiter. Ja, und wenn du freistehende Räder hast.
Ja, da hebt man einen
Arm. Genau, gut, das war's. Ja. Nein, das hat mir wirklich Spaß gemacht.
Und Spa-Francorchamps war zum Fahren Ihre Lieblingsstrecke?
Also Spa gehört sicher dazu. Der alte Österreichring, den neuen kenne ich zu wenig, aber der alte Österreichring hat mir auch gut gefallen. Was ich gar Clermont-Ferrand, das ist gar nicht meine Ding. Dijon wäre auch, und Hockheim natürlich.
Ja, okay, weil sie da natürlich, es war vor der Tür hier, ne?
Ja.
Da waren sie öfter. Ja. Und gab es ein Rennwochenende, was Ihnen als Mechaniker besonders gefallen hat? Oder waren Sie die ganze Zeit immer nur am Schrauben, sodass Sie gar nichts außenrum mitbekommen haben?
Ahnung für sich schon. Also, es käme mir so gar nichts in den Sinn.
Ja.
Also, ein ganz, ganz besonderer Moment war, Das war bei Boni in Amerika, wo ich ja da wieder Tag und Nacht gearbeitet habe. Und das war am Renntag, ja. Kam eine Journalistin zu mir und fragte mich, ob ich schon gefrühstückt hätte. Habe ich gesagt, hör auf, ich habe keine Zeit für solche Dinge. Sagt sie, halt, habe mich an den Schultern gepackt, habe mich umgedreht, aufs hintere Rad vom Rennwagen gesetzt. Dann hat sie gesagt, und du bleibst jetzt sitzen und ich bringe dir ein Frühstück. Dann ist sie gekommen mit Speck und Eier und weiß der Kuchen quasi. Und in der ganzen Situation habe ich vergessen, sie um eine Adresse oder einen Namen oder sowas. Das ärgert mich heute noch, dass ich mich da, ja, ich habe mir wohl Danke gesagt, aber die waren so fürsorglich mit mir. Und cool. Sie ist dabei gestanden und hat gesagt, und du isst jetzt ganz langsam und ich stehe da, bis du fertig gegessen hast. Und
Herr Hahn, ganz, ganz vielen Dank. Das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Und das, ich finde das auch toll, mal so die andere Seite zu hören. Irgendwie. Also dass eben nicht immer alles nur eitel Sonnenschein war.
Nein, ich meine, ich bin ja so glücklich und froh. Und ich weiß, glauben Sie an Engel?
Ja.
Eben, ich habe da wahrscheinlich eine ganze Kompanie Engel für mich gebraucht, dass mir da nie ein Unfall passiert ist.
Ja, das stimmt. Das stimmt,
der Autobahn eingeschlafen, San Bernardino, ja. Tunnel eingeschlafen, ja. Und so. Und bin immer ohne Kratzer davon gekommen.
Also, das war wirklich erstaunlich jetzt. Ja.
Ja.
Danke.
Ich danke auch fürs Interesse.
Wirklich toll. Das war Robert Hahn und das Buch, über das wir reden und das diesen Podcast und viele weitere Geschichten ganz wunderbar bebildert, ist im McLein Verlag erschienen und heißt Schlaflos im Renntransporter. Ich habe es in den Shownotes noch einmal verlinkt. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, schöne Zeit, bleibt gesund. Tschüss.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.
Alte Schule ist ein Podcast aus den WakeWord Studios.